Weitermachen in unserer Serie, die wir begonnen haben, Versöhnt leben. Das letzte Mal hat Jemina gepredigt über versöhnt mit Gott leben. Und versöhnt mit Gott zu sein, das ist primär ein Ereignis. Etwas, wo wir eine Entscheidung treffen und das, was Jesus für uns getan hat, annehmen. Die Bibel sagt, lasst euch mit Gott versöhnen. Und dieses geschieht, indem ich Jesus Christus als meinen Erlöser annehme. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater außer durch mich. Das hatten wir das letzte Mal. Das ist, wie gesagt, mehr so ein Ereignis, ein punktuelles. Heute geht es darum, versöhnt zu leben mit mir. Und das ist ein Prozess. Und der dauert das ganze Leben lang, habe ich so das Gefühl. Um was geht es da? Versöhnt zum Beispiel mit meinem Aussehen. Also wenn ich in den Spiegel gucke, ja, muss ich mich immer wieder mal neu versöhnen damit, ne, dass mir da immer mehr Haare fehlen da oben und mit so verschiedenen Dingen. Das ist ein Prozess, ich bin dabei. Interessanterweise ist es ja, du siehst andere Menschen und du denkst, Gott hat sie wunderbar gemacht, ja, und die sehen so toll aus und dann hörst du manchmal von denen, ja, die anderen sind so schön oder die anderen sind so toll, ja. Das scheint etwas zu sein, was uns alle oft irgendwie betrifft, dass wir denken, der andere oder die andere ist so schön und wir nicht, aber du und du und du und du und du, ihr alle, ihr seid wunderbar gemacht durch unseren Herrn und Heiland. Das kann sein, versöhnt zu sein mit seiner Art. Also wenn ich Predigt vorbereite, dann denke ich mir manchmal, wie witzig ich bin und was für Sprüche ich machen könnte und so. Ja? Und dann stehe ich da und dann predige ich und nachher denke ich, oh, warst du langweilig. Ey. Beim einen oder anderen sind schon die Augen so ein bisschen zugegangen. Und dann merke ich so, ich gucke manchmal, wie sind andere. Ja? Und denke mir, so müsstest du predigen können oder so müsstest du sein. Aber versöhnt zu sein mit seiner Art ist auch etwas, versöhnt mit mir zu leben. Versöhnt mit den eigenen Macken, mit der eigenen Geschichte. War ich gewollt? War ich ein Zufall in Anführungsstrichen der Natur? Wie sieht es da aus? Was ist mir begegnet in meinem Leben? Ich persönlich war kein Wunschkind. Ich war sozusagen eher ein Unfall, der meiner Mutter passiert ist. Und wir denken dann oft, davon kriegt ja das Kind nichts mit. Das ist ja noch im Bauch drin. Na, das weiß doch nicht, was da ist. Und das ist interessant. Also je mehr ich mich auch mit meiner Identität beschäftigt habe, habe ich festgestellt, was das offensichtlich alles mit mir zu tun hat. Ein Gefühl, das ganz tief drin irgendwo immer noch so sagen will, du bist eigentlich überflüssig. Du wirst eigentlich gar nicht gebraucht. Der andere, der will dich gar nicht hören. Und da merke ich, dass das Dinge sind, und obwohl ich mich da schon echt mit beschäftigt habe und auch seelsorgerlich bei Team F haben wir so einiges gemacht und so weiter. Aber Dinge sind, die oft wirklich sehr, sehr tief sind, die eben nicht mit dem einen Gebet in Jesu Namen alles gut in aller Regel erledigt sind. Das mag es auch geben und das ist toll. Aber oft ist es eben ein Prozess, in dem wir sind und wo wir unser Leben lang mit Gottes Hilfe so wie eine Zwiebel, Schale für Schale und Stückchen für Stückchen tiefer kommen und Heilung empfangen können. Ja, versöhnt mit mir, wer bin ich? Frage nach meiner Identität. Dazu gibt es eine ganz wunderbare Geschichte in der Bibel, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Manchmal auch als das Gleichnis von dem einen verlorenen Sohn bekannt, aber die Bibelleser, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben, die wissen meistens, eigentlich waren zwei Söhne verloren. Der Jüngere, der wollte wahres Leben entdecken. Der hat gesagt, Vater, gib mir die Knete, ich gehe los. Offensichtlich lebte er in irgendeiner Form des Mangels, denn mit dem Geld hat er erstmal sich so richtig alles gegönnt. Wir wissen, er ist auf die Nase gefallen, war alles nicht so toll, er kam zurück und der Vater hat ihn angenommen und hat ihn eingesetzt in die Sohnschaft. Er hat den Mantel bekommen, er hat Schuhe bekommen, er hat einen Ring als Zeichen der Autorität vom Vater bekommen. Er wurde eingesetzt als Sohn. Der zweite, der Mustersohn, der funktionierte wunderbar so lange, bis der erste zurückkam und als Sohn eingesetzt wurde. Dann rebellierte auf einmal etwas in ihm. Da kommt der Taugenichts zurück und er wird eingesetzt. Interessant ist schon, wo erfährt der ältere Sohn, dass sein Bruder gekommen ist. Der war irgendwie nicht dabei, sondern er war auf dem Feld arbeiten. Und dort kriegt er irgendwie mit, sein Bruder ist gekommen und die feiern und er fragt dann andere Knechte. Und dann kommt er und spricht den Vater an und sagt, was ist da los? Und dann offenbart sich im Prinzip in der Aussage des älteren Bruders seine Identität. Er sagt, ich diene dir Jahr für Jahr, ich habe nie dein Gebot übertreten und nie habe ich einen Bock von dir bekommen, um mit meinen Freunden zu feiern und fröhlich zu sein. Da stecken drei Dinge drin: Dienen, Gehorsam, Askese. Das sind die drei Dinge, die seine Beziehung ausmachen. Und jetzt frage ich euch, ist das die Beziehung eines Sohnes? Nein, das ist die Beziehung eines Knechtes. Dienen, Gehorsam, was mir gesagt wird, führe ich aus. Und Askese, ich gönne mir nichts. Der Sohn, der Ältere, obwohl er beim Vater war, lebte in einem Geist der Knechtschaft und nicht der Sohnschaft. Dieses Wort, das er für Dienen verwendet, ich diene dir Jahr für Jahr, die Wortbedeutung davon ist, Knecht oder Sklave zu sein. So sah er sich. Der Vater antwortet darauf und sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Alles, was mein ist, ist dein. Der Vater zeigt ihm, dass er eigentlich in einer Beziehung der Sohnschaft stehen sollte und leben sollte. Aber etwas für Gott zu tun, ist manchmal einfacher, als bei ihm zu sein. Und man kann auch in der Welt verloren gehen und man kann auf dem Feld verloren gehen. Da steckt ganz viel drin, auch für uns als Kinder Gottes, auch für uns, die wir irgendwo in einem Dienst stehen. Die Sohnschaft oder der Geist der Sohnschaft und der Geist der Dienerschaft oder der Knechtschaft. Es geht also so um Identität. Und wie kann ich mit mir versöhnt leben, sodass ich in dieser Identität des Sohnes leben kann? Ich habe mir gedacht, wir gucken uns mal so ein paar Anzeichen an für fehlende Versöhnung mit mir. Wenn man mit dem Auto fährt, ne, dann sind die Instrumente da vorne ganz hilfreich. Ne, wie viel Benzin ist noch im Tank, um zu wissen, wie weit komme ich noch? Tacho ist jetzt nicht ganz so wichtig. Aber Drehzahlmesser, ne, bin ich schon am roten Bereich oder habe ich noch ein bisschen? So wie wir da Instrumente haben, die uns irgendwo helfen, etwas einzuschätzen, ist es gut, auch im geistigen Bereich mal zu schauen, was sind Indikatoren dafür, dass ich möglicherweise da in der Versöhnung mit mir selbst noch Schritte weitergehen könnte. Na, das Erste, was wir direkt in dem Gleichnis sehen, ist Neid und Missgunst. Da bin ich in einem Dienst tätig und gebe den Dienst jetzt vielleicht an einen anderen weiter und der andere, der ist mehr gesegnet als ich. Was kommt jetzt in meinem Herzen auf? Freude über das, was Gott tut oder Missgunst oder Neid, weil ich es nicht hatte. Da ist ein Punkt zum Beispiel Rechthaberei. Kann ich, wenn ich mich mit anderen unterhalte, es stehen lassen, wenn der andere das letzte Wort hat und meint, Recht zu haben? Oder muss ich Recht haben? Und wenn mir die Argumente ausgegangen sind, dann gucke ich daheim bei Google nochmal nach und suche mir nochmal neue. Und das nächste Mal, wenn ich ihn treffe, sage ich, und übrigens, wir haben doch darüber gesprochen, so und so und so. Siehst du, ich habe doch Recht. Rechthaberei könnte so ein Indikator sein für Versöhnung mit mir selbst, dass da noch Raum zum Wachsen ist. Verweigerung und Trotz. Ich fühle mich irgendwo getroffen oder geknickt und dann reagiere ich mit Rückzug, mit Verweigerung. Ich werde trotzig, ich spreche nicht mehr mit dem anderen. Und ich habe gehört, es gibt Leute, die schaffen das tagelang. Ist mir persönlich jetzt, also ich habe glücklicherweise niemanden in meinem Umfeld, bei dem das so ist, aber ich stelle mir das schwer vor, wenn dich jemand tagelang ignoriert und einfach nicht mit dir redet. Ein Indikator ist auch nicht anfassbar machen, wenn es um meine Emotionen geht. Wenn ich merke irgendwo, es geht um meine Emotionen, um meine Gefühle, wie geht es mir eigentlich? Und ich mache mich dann nicht anfassbar, indem ich irgendwas, das Ganze ins Lustige ziehe, indem ich Witze darüber mache. Ich weiß noch, ich kenne jemanden, der, da waren wir auch dann in so einem, was waren das, Endlich-Leben-Kurs und die Person immer, wenn es dann darum ging, so um ihre Gefühle oder so, dann hat die immer gelacht und es so scherzhaft gemacht. Und das war so ein Ausdruck, ich will eigentlich da nicht tiefer dran, ich will da mich nicht wirklich mit beschäftigen. Das kann aber auch sein, dass man es auf die ironische Schiene bringt oder dass man mit Verallgemeinerungen reagiert. Naja, Mann, also das ist ja bei allen so, oder? Ne? Es geht ja jetzt nicht um mich, sondern man müsste ja mal oder man sollte oder irgendwie sowas. Fehlende Versöhnung mit mir selbst kann sich auch in allen möglichen Formen der Sucht äußern. Das kann auch die Sucht nach Anerkennung sein. Und wenn wir da ganz früh zurückgehen, das geht ja meistens in die Kindheit, ja, der Junge, der praktisch nicht gesehen wird, wo da vielleicht nicht auch ein männliches Gegenüber da ist und das sagt, hey, und du bist mein Junge und ich bin stolz auf dich und du bist ein Held und du bist klasse und du bist stark und wir können miteinander auch mal kämpfen und ja, uns ein bisschen rauer anpacken, als es die Mama vielleicht tun würde. Da, wo das nicht da ist, da kann sich das andere Wege bahnen und oftmals eben dann in eine aggressive Form des Bestätigen-Müssens und ich hau drauf und ich bin der und ich klopp mich mit anderen und ich zeige, dass ich der Stärkere bin. Bei Frauen kann das zum Beispiel in eine andere Schiene gehen, bei jungen Mädchen, die nicht gesehen werden, die nicht hören, hey, du bist schön, du bist wunderbar, du bist meine Prinzessin, ich liebe dich, du bist klasse. Die da ein Defizit haben, die suchen sich das dann irgendwo anders. Typischerweise dann in Beziehungen mit dem anderen Geschlecht. Und das ist etwas, was egal, wo jetzt dieser Mangel ist, ob bei Jungs, Mädchen, es wird aber nie genug sein, was du da finden wirst. Es wird in der Aggression nicht genug sein und wenn du der Stärkste bist und alle umgehauen hast, wird trotzdem dein Herz davon nicht erfüllt sein. Und wenn du dich am schönsten machst und schminkst und alle Männer rumkriegst, dann wirst du trotzdem nicht satt sein, weil da was in dem Herzen ist, was gefüllt werden will. Versöhnung mit mir. Ein letzter Punkt da noch, defizitäre Haltungen. Es reicht nicht, es genügt nicht. Ich habe es versucht, mal ganz knapp so zu fassen, auf den Punkt zu bringen, als Gebet. Gebet eines Knechtes. Herr, mach, dass ich dich wirklich lieben kann, dass ich endlich begreife, was du getan hast. Mach das. aus meinem Mangel heraus. Das Gebet des Sohnes oder der Tochter, danke für das Geschenk, das du mir gemacht hast. Ich liebe es, ich liebe mehr zu empfangen von dir. Das sind manchmal so ganz schwierige, feine Unterschiede. Wir wollen mehr von Gott, aber aus welcher Position komme ich? Komme ich aus der des Knechtes und aus der Mangelposition und Gott, mach doch und Gott, ich will? Das wird so eine Position sein, da werde ich nie genug haben. Ich werde nie genug gebetet haben. Ich werde nie genug Lobpreis gemacht haben. Ich werde nie heilig genug leben, weil ich aus dieser Position des Knechtes komme. Wenn ich aus der Position des Sohnes oder der Tochter komme, dann weiß ich, mir ist alles geschenkt. Ich weiß, ich kann dem nichts hinzufügen. Aber ich weiß, mein Papa hat noch mehr für mich. Halleluja, das ist das Tolle. Er ist nicht begrenzt. Er ist nicht limitiert. Er sagt nicht, tut mir leid, du hast alles gekriegt, alles ausgegeben, nichts mehr da. Er ist so reich und so wunderbar, egal wie viel wir empfangen haben, wir können immer noch mehr kriegen und das dürfen wir auch als Kinder zu ihm kommen und ihn um mehr bitten. Aber aus dieser Position der Kindschaft, der Sohnschaft, der Tochternschaft heraus. Wie geschieht jetzt Versöhnung mit mir? Das ist etwas, was nicht im Kopf passiert, sondern was im Herzen stattfindet. Unser Kopf ist insofern involviert, dass wir uns natürlich damit beschäftigen und Gedanken machen und so weiter. Aber die Versöhnung mit mir ist etwas, was in meinem Herzen passiert. Psalm 34, 19, da heißt es, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Ich habe da drei kurze Punkte. Wie geschieht Versöhnung mit mir? Eingestehen, dass ich Versöhnung brauche, dass ich innere Heilung brauche. Das ist etwas, was ich so lernen musste. Als ich dann Christ wurde, habe ich gedacht, Halleluja, jetzt hat Gott alles neu gemacht, alles super, alles toll. Und wenn ich dann was gehört habe von Seelsorge oder so, habe ich mir gedacht, ja, Oma und Opa, die können zur Seelsorge gehen, jetzt bin ich selber Opa. Ja. Also jetzt bin ich in einem Alter, jetzt kann ich das auch machen. Nein, aber ich habe irgendwann gelernt und gemerkt, wie gut es ist, Seelsorge zu haben, sich um die Seele zu sorgen und nicht zu sagen, ja, das sollen die Schwachen machen oder die oder keine Ahnung. Und ich habe so tolle Seelsorgerinnen oder Seelsorger erlebt, die wirklich so ein Herz für Jesus haben und die mir so weiterhelfen konnten. Das zweite ist, zum Vater kommen und bei ihm sein. Ich war jetzt auf so stillen Tagen und da war ich in Gnadental, das ist eine Jesu-Bruderschaft und die haben ein Lied im Anschauen, ich glaube, es heißt im Anschauen von seinem Gesicht werde ich verwandelt in sein Ebenbild oder so ähnlich. Also im Anschauen von ihm, von Jesus, da passiert etwas in mir. Das fand ich so klasse, weil das ja auch etwas ist, was Gottes Wort uns sagt, dass wir verwandelt werden in sein Bild. Und wodurch werden wir verwandelt in sein Bild? Indem wir ihn anschauen. Im 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und jetzt kommt es, und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Im Anschauen seines Bildes. War für mich auch eine ganz neue Erfahrung jetzt. Da ging es so um Stille und Meditation, um, ich weiß nicht, wem das was sagt, Herzensgebet. Das ist etwas, was die alten Kirchenväter schon also ganz lange irgendwann mal so entdeckt haben, als eine Form des im Gebet des vor ihm bleiben. Und das haben wir dort auch gemacht und praktiziert und ausprobiert. Ich fand das echt eine Bereicherung. Ganz bewusst einatmen, Christus dabei denken und beim Ausatmen erbarme dich. Christus, erbarme dich. Und wenn man das, kann man in der Stille machen, wir haben das gemacht, indem wir saßen und wirklich 5 bis 10 Minuten lang still gesessen, bewusst geatmet und das praktisch so meditiert. Und so wie ich das gehört habe, gab es dann eben früher, oder gibt es vielleicht auch heute noch, gibt es Menschen, die da dann wirklich so das verinnerlichen, dass das quasi so ihr Tagesgebet ist, wenn sie unterwegs sind. Wenn sie unterwegs sind, dass sie einatmen, Christus, und ausatmen, erbarme dich. Und da gibt es viele andere solcher Herzensgebete. Ne? Du in mir, ich in dir. Solche Dinge, wo man im Prinzip sich in die Gegenwart Gottes positioniert. So ähnlich, wie wenn man braun werden will. Also, na, wer im Sommer gerne braun wird, der muss in die Sonne gehen. Wenn der im Keller sitzt, nützt nichts. Die Sonne scheint, aber wenn ich mich ihr nicht aussetze, werde ich halt nun mal nicht braun. Ich muss mich irgendwie in die Sonne positionieren. Und so ähnlich ist es hier. Christus ist da. Aber wenn ich ihm nicht begegne, wenn ich mich seinen Liebestrahlen nicht aussetze, dann kann es sein, dass da auch keine große Veränderung passiert. Der dritte Punkt, die Liebe des Vaters muss bei mir im Herzen ankommen. Und dafür kann es sein, dass zum Beispiel auch bewusst Vergebung notwendig ist oder bewusste Sünde oder Schuld bekannt wird, damit mein Herz frei ist und das da reinkommen kann. Was kann ich da jetzt ganz praktisch tun, um mit mir versöhnt zu sein? Eines hatte ich gerade schon gesagt, das ist so, mich bewusst in die Gegenwart Gottes positionieren. Und da gibt es unterschiedliche Zugänge, die wir auch haben. Für den einen ist das Lesen und Studieren im Wort Gottes. Für den anderen ist es Lobpreis und Anbetung. Das kann Meditieren und Herzensgebet sein. Das war für mich jetzt eine ganz neue Erfahrung. Das kann Seelsorge sein, das kann Gemeinschaft mit Menschen sein, die mir gut tun, mit Brüdern und Schwestern, wo ich merke, wenn ich mit denen zusammen bin, das tut meinem Herzen gut. Also irgendwie gehe ich da beschwingter wieder weg, ich merke, das hat mich aufgebaut, das hat mir gut getan. All das hat eines gemeinsam, nämlich es dient dazu, in die Gegenwart Gottes, in die Liebe des Vaters zu kommen. Das ist übrigens auch Seelsorge. Also eine christliche Seelsorge meint, ich nehme den anderen mit an die Hand und nicht ich habe die schlauen Ratschläge für ihn, sondern ich bringe ihn in die Gegenwart Gottes, sodass er dort sein kann. Und ich helfe ihm vielleicht dabei, ja, weil er sich nicht traut oder weil er sich schuldig fühlt oder was auch immer. Was heißt es jetzt, mit mir versöhnt zu sein? Das heißt, sich als geliebtes Kind willkommen zu heißen, also willkommen zu sehen in der Gegenwart des Vaters. Mit sich versöhnt sein heißt, ich darf Kind sein. Punkt. Ich muss nichts leisten, ich muss nichts tun, ich darf einfach sein. Ich habe dazu ein kleines Bild mal mitgebracht. Das soll ein Fundament sein und darauf steht ein Haus. Das Fundament des Tuns, um daraus das Sein zu generieren, das ist etwas, was wir überall wiederfinden. Wenn du in die Welt guckst, in aller Regel erfolgt die Definition des Seins über das Tun. Was für eine Stelle hast du, was für eine Position hast du, was für eine Ausbildung hast du? Ah, der steht in der Gehaltsstufe, der in der, der hat die Verantwortung und so weiter. Über unser Tun wird dann unser Sein definiert. Aber was ist, wenn dieses Tun wegfällt, weil ich krank werde, weil Lebensumstände kommen, die ich nicht beeinflussen kann? Wenn dieses Fundament Tun wegfällt, dann bricht auch das Sein zusammen, dieses Haus. Und so wie Gott sich das gedacht hat, ist es gerade andersrum, nämlich dass das Fundament das Sein ist. Ich bin. Und unser Gott, fällt mir gerade ein, der ist der Ich Bin. Der hat sich nicht vorgestellt, ich bin der, der die Welt gemacht hat und ich bin der, der dies gemacht hat, ja? Sondern der hat gesagt, ich bin der Ich Bin. Und diese Identität, da wünscht sich der Vater, dass wir da immer mehr hineinwachsen. Ich bin. Und das ist meine Identität, mein Sein. Und daraus kommt auch ein Tun. Ja, wir müssen nicht, also wir sind nicht verpflichtet im Sinne des Knechtes. Ja, wir müssen was tun, damit wir dann auch wer sind. Nein, wir sind schon wer, aber daraus können wir was tun. Und das ist der Unterschied, der ist aber nach außen hin nicht unbedingt immer sofort ersichtlich. Du siehst, jemand tut was in der Gemeinde und es ist vielleicht schwer zu sehen. Ich sage mir immer, es ist auch nicht meine primäre Aufgabe. Als Leiter hat man schon eine gewisse Verantwortung, das sehe ich schon. Aber letztendlich, Gott beurteilt unsere Herzen und er weiß, wer tut denn was, warum. Ich will zum Abschluss euch nochmal diese Bibelstelle mit ans Herz legen. Die, kannst du das nochmal einblenden, Willi? Die Bibelstelle aus dem 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden, und das sind wir auch. Versöhnung mit mir bedeutet im Prinzip, dahin zu kommen und dahin zu wachsen, dass ich meine Identität in ihm kenne. Dass ich mir nicht selbst etwas beweisen muss, dass ich auch anderen nichts beweisen muss, sondern dass ich in mir selbst ruhen kann. Und das bedeutet dann, je mehr, ist meine Erfahrung, je mehr ich da reinwachse, desto mehr habe ich eine Freiheit, mich erniedrigen zu können und Dinge tun zu können, wo man sagen würde, ja, sind ja unter deiner Würde oder brauchst du doch gar nicht machen. Ja, aber Jesus ist aller Diener geworden und das konnte er, weil er diese innere Größe hatte. Er wusste, ich bin, der ich bin und ich kann mich hinknien und meinen Jüngern die Füße waschen und wenn die dann alle sagen, nein, Herr, mach das nicht, das sollen doch die Knechte oder die Diener machen, ja, dann hat Jesus gesagt, nein, ich gebe euch ein Vorbild, ich gebe euch ein Zeichen. Versöhnt mit sich selbst zu sein heißt, du kannst dich entschuldigen, ohne die eigene Schuld zu sehen. Wir hatten kürzlich bei uns zu Hause dann ein Treffen, da waren die Kinder da und dann irgendwie haben die sich unterhalten und ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, ich bin dann nach dem Mittagessen halb weggenickt und auf einmal kam dann irgendwie, ja und überhaupt Papa, ne, so wie du, ich weiß nicht mehr genau, aber so sinngemäß, ne, so wie du hier autoritär die ganze Familie regiert hast und so, ja kein Wunder, dass wir so sind, wie wir sind, so irgendwie so ein bisschen, ne, und ich dachte nur, oh, meint er jetzt mich? Ja, und ich war gemeint damit. Und im ersten Moment merkte ich echt, wie in mir da sowas hochsteigen will, ja, ey, ich habe eigentlich alles getan, wir haben gebetet um Weisheit, um gute Erziehung und. Und jetzt kommt mir sowas entgegen. Und das war echt so ein Ding, wo richtig sowas aufsteigen wollte. Was für eine Undankbarkeit. Was, ja, womit habe ich das jetzt verdient? Wieso muss ich mir das jetzt sagen lassen? Ja? Und wie das so hochsteigen wollte, habe ich gemerkt, viel stärker stieg hoch ein Erbarmen über meinen Sohn. Weil das etwas war, was er, warum auch immer, so wahrgenommen hat oder jetzt so in seinem Herzen war. Und ich konnte das bei mir überhaupt, also ich konnte es nicht sehen, das, was er mir da vorgehalten hat. Aber ich konnte sehen, wie es, was es ihn kostet, was es ihm bedeutet, also was es mit ihm macht. Und ich bin dann einfach hin und habe ihn in den Arm genommen, habe gesagt, Lukas, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es war nie meine Absicht. Und wenn es so angekommen ist, dann entschuldige und vergib mir, dass das so bei dir angekommen ist. Und dann sind viele Tränen geflossen auf beiden Seiten und ich habe gemerkt, was das für eine Freisetzung für ihn war. Und auch für mich. Auch für mich. Was hätte ich denn davon gehabt, wenn ich gesagt hätte, nee, stimmt gar nicht, siehst du völlig falsch, ich habe völlig gut und richtig und gerecht gehandelt. Ich glaube, Ich glaube, dieses Wachsen in die Tiefe und in die Liebe des Vaters setzt uns frei, dass es nicht um uns geht und wie geht es mir jetzt damit und fühle ich mein Ego angekratzt oder irgendwas, sondern dass ich sagen kann, Vater, dein Wille geschehe hier auf Erden und da, wo ich mich entschuldigen muss oder die Knie beugen muss, da will ich das tun, Herr, weil ich kann es tun, weil ich weiß, ich bin von dir angenommen, ich bin von dir geliebt, ich bin dein Kind. Was kann ich mehr haben, als ein Kind zu sein? Ja, jetzt, Entschuldigung, etwas emotionalen Abschluss der Predigt. Versöhnt mit mir, das ist etwas, wo ich glaube, das beschäftigt uns unser ganzes Leben lang. Und wir können, ich habe mir dieses Buch gekauft dann, was da vorgestellt wurde auf der Veranstaltung, wo ich war. Am Anfang dachte ich, ich kaufe mir auf keinen Fall ein Buch. Und dann hat er ein Stück daraus vorgelesen gehabt und es hat mich so bewegt und so getroffen, dass ich dachte, ich muss dieses Buch haben. Tiefer in der Liebe des Vaters von dem Manfred Lanz. Und ich habe ihn dann auch nachher gleich angesprochen, der kommt aus Hannover und ich habe gesagt, können wir dich mal einladen zum Predigen oder so? Ja. Und jetzt bin ich mit ihm im Kontakt und muss mal gucken, vielleicht klappt es ja. Ein toller Mann und der hat für mich also so ein Stück weit das wirklich so verkörpert auch, dieses Hineinwachsen in die Tiefe, in die Liebe des Vaters und in das Sein. Nehm das von heute mit, dass Gott dich liebt. Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Amen.